Es freut mich immer, wenn man auf Predigten angesprochen wird. Ich bin froh, wenn ich ein Missverständnis ausräumen kann, zu dem das Lied natürlich auch allerhand hergeben könnte. Fortstreiten wir in deiner Hut, wohl gilt's zu streiten immerzu. Also das ist nicht gemeint, dass Sie mit Ihrer Frau einen Krach anfangen sollen. Das Missverständnis ist entstanden, dass gemeint wurde, wir wären dafür, Kriege zu führen. Den Streit, den Sie führen müssen, der geht noch viel nach als nur mit Familiengenossen. Den müssen Sie nämlich zuerst mit sich selber führen. Dann geht er weit über Ihre Person hinaus, wie Sie merken, dass Unglauben, Verzagtheit und Lüge und Sünde in dieser Welt da ist, falsche Kompromissbereitschaft. Und da gilt es, einen Krieg zu führen, tatsächlich. Wir haben heute die Deborah, eine Frau, die ihr Volk rettet. Ich lese das ganze Kapitel aus Richter 4. Nun, das ist ein Stück lang, aber es ist von mir schon eine Überwindung, dass ich nicht das fünfte mitlese. Das müssen Sie zu Hause nachlesen. Das ist das Siegeslied der Deborah, dann noch eins der größten Lieder der Weltliteratur, wie die Fachleute sagen. Wir sind jetzt in der Richterzeit. Das Volk Israel hat das Land besiedelt, aber nur einen Teil im Land leben noch die Stadtstaaten, Königtümer und die Kanaaniter, die das Volk Israel unterdrücken. Also bevor die Könige in Israel waren. Die Kinder Israel taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Das waren Richter gewesen. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan. Das war so ein Stadtkönigtum, der zu Hazor herrschte. Da kommt man ja heute vorbei, wenn man eine Israelreise macht, in Hazor. Großer Hügel. Und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet, der Heiden. Und die Kinder Israel schrien zum Herrn, denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Kinder Israel mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Stimmt gar nicht, dass die Bibel so schlecht von den Frauen denkt. Die erreichen die höchsten Ämter in der Frühzeit des Alten Testaments schon. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Ramah und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Israel kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon? Ich aber will Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kison mit seinen Wagen und mit seinem Heer und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen. Ziehst du aber nicht mit mir, so will ich auch nicht ziehen. Sie sprach, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in die Hand einer Frau geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Sebulon und Naphtali, das sind zwei Volksstämme gewesen, nach Kedesh und es zogen hinauf ihm nach 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Heber aber, der Kenitach, war von den Kenitern vom Geschlecht Hobabs, mit dem Mose verschwägert war, weggezogen und hatte sein Zelt aufgeschlagen bei der Eiche in Zaanim bei Kedesh. Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen wäre. Und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroshet an den Bach Kison. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat. Denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berg Tabor hinab und die 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, sodass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroshet und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwerts, sodass auch nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau des Keniters Heber. Denn der König Jabin von Hazor und das Haus Hebers des Keniter lebten miteinander im Frieden. Es waren also ganz verschiedene Völkerschaften, die dort lebten. Jael aber ging hinaus Sisera entgegen und sprach zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte ein bei ihr in ihr Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, gib mir doch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst. Da öffnete sie den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, tritt in die Tür des Zeltes und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so sprich niemand. Das ist also nicht als zum Nachmachen hier erzählt. Das werden Sie manches merken, wenn da gesagt wird, Sie müssen lügen. Nichts anderes steht in der Bibel drin. Die Bibel erzählt historisch getreu, wie die Sachen abliefen. Nur, dass da auch kein Missverständnis entsteht. Auch das Nächste, was jetzt kommt. Dann nahm Jael, die Frau Hebers, einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch seine Schläfe, das in die Erde drang. Er aber war ermattet in einen tiefen Schlaf gesunken. So starb er. Als aber Barak Sisera nachjagte, ging ihm Jael entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hereinkam, lag Sisera tot da und der Pflock steckte in seiner Schläfe. Herr, erkläre uns auch dieses Wort. Amen. Vor vielen Jahren wurde die Misere des deutschen Bildungswesens mit einem Witz spitz gezeichnet. Da treffen sich zwei auf der Straße und einer sagt zum anderen, du hast einen neuen Mantel, woher hast du den? Dann sagt er, ja, ich war in Tübingen und habe meinen Leib, wenn ich mal gestorben bin, der medizinischen Forschung vermacht und da habe ich 150 Mark bekommen, habe ich einen neuen Mantel gekauft. Andere sagt, das mache ich auch. Und 14 Tage später treffen die beiden sich wieder und da sagt Andrea, hat es nicht geklappt, du hast ja immer noch deinen alten Mantel. Sagt er, nein, die nehmen jetzt bloß noch mit Abitur. Das ist ja heute die Not, dass man überall Eignungen nachweisen muss. Es gibt ja keinen Beruf, wo man nicht fortwährend wieder in Kurse geschickt wird, wo man nochmal Prüfungen und Zusatzausbildungen absolvieren muss. Man wird dann noch einmal getestet, ob man an dem Platz wirklich richtig ist. Das gehört einfach zu unserem modernen Leben dazu. Wenn man einen trifft, was machst du? Ich mache einen Kurs, ich habe nochmal eine Prüfung, ich habe einen Test, ich habe nochmal eine Ausbildung, ich studiere nochmals, ich mache nochmal die mittlere Reife und ich mache irgendwo etwas Zusätzliches. Und uns interessiert nun, wie ist das eigentlich in der Mitarbeit Gottes? Wenn es da einen Eignungstest gibt, was braucht man dazu? Vielleicht würden wir zuerst denken, bei Gott braucht man gar keine Voraussetzungen. Das ist ganz anspruchslos. Hauptsache, man kommt mit ein bisschen guten Willen. Wenn wir uns kritisch fragen, warum bin ich für Gott tauglich, oder andererseits habe ich mir überhaupt noch nie überlegt. Ich denke einfach, dass Gott jeden brauchen kann, hat Personalprobleme. Oder dass einer sagt, nun, ich war schon immer in der Jungschar und ich bin seit Kindertagen in der Kirche, mit der Kirche verbunden. Oder ein anderer sagt, meine Frau, die macht da mit und deshalb glaube ich, ich kann auch irgendwas für Gott mitmachen. Oder wird immer eingeladen. Nein, was sind die Voraussetzungen beim Eignungstest für die Mitarbeit an der Sache Gottes? Jesus hat gesagt, es gibt tatsächlich Kriterien, die einem auch bescheinigen können, dass man nicht tauglich ist. Der ist nicht geschickt zum Reich Gottes, sagt Jesus. Mit ganz besonderen Hinweisen und Maßstäben. Und das wollen wir heute Morgen mal untersuchen an dieser Deborah. Eine Frau, die tauglich war zur Mitarbeit am Reich Gottes. Was sind die Voraussetzungen? Was hatte sie, dass Gott sie gebrauchen konnte? Ich möchte drei Voraussetzungen herausgreifen. Die erste Voraussetzung, die ich sehe, sie ist eine kritische Frau mit festen Prinzipien. Sie haben sich nicht verhört, sie ist eine kritische Frau. Wir wollen ja nicht die Kritik verteufeln. Nein, nein, die Kritik gehört zu unserem Leben. Es fragt sich nur, gegen wen sich diese Kritik richtet. Kritisch müssen wir sein. Wir können nicht einfach jedem glauben, was er sagt. Wir können nicht einfach jedes Wort ungefragt übernehmen. die Deborah war ja eine Richterin. Stellen Sie sich mal vor, wenn die da einfach jedem geglaubt hätte, da hat der eine so gesprochen und der andere so, wenn die mit ihren Streitigkeiten hochgezogen sind, das steht einem gläubigen Menschen wohl an, dass er kritisch prüfen kann, dass er ein scharfes Auge hat für die Dinge dieser Welt und einen weiten Blick und einen weiten Horizont. Das hat die Deborah gehabt. Bei uns heute ist es nur so eine Sucht geworden, dass sich die Kritik in erster Linie gegen den lebendigen Gott und gegen sein Wort richtet. Und das ist nichts Neues, sondern das ist was Uraltes. Das hat Adam und Eva schon im Paradies gemacht. Dass sie ihre Zweifel angemeldet haben an das, was Gott gesagt hat. Nein, und da unterscheidet sich die Deborah ganz wesentlich. Sie ist eine kritische Frau, aber sie hat ihre festen Prinzipien, denn sie weiß vom lebendigen Gott und sie denkt von der Königsherrschaft Gottes aus. Ich habe mir eigentlich überlegt, was können wir von der Deborah sonst noch an Eignungen erzählen, was können wir von ihr eigentlich sonst noch berichten, was hat sie denn sonst noch für Qualitäten? Vielleicht war sie eine hübsche Frau, vielleicht war sie eine intelligente Frau, ich glaube nicht, dass sie auf den Kopf gefallen war. Aber es wird hier gar nicht erzählt, nicht weil Gott diese Gaben nicht achtet, sondern weil sie zweitrangig werden vor dieser ersten Gabe, dass sie eine Frau ist, die Prinzipien hat, die über dieser Welt eine Ordnung weiß. Und das ist jetzt ganz wichtig, denn sie lebt in einer wirren Zeit, als Israel in großer äußerer Not war. Es lässt sich schlecht in Kürze wiedergeben, wie diese Schreckensherrschaft Jabins und Sisera sich auswirkte, als der mit 900 Streitwagen diese Zwangsbesetzung Israels tat und in Israel man keine Ernte einbringen konnte, ohne dass sie dann geholt wurde und weggeschleppt wurde zu den Feinden. Das heißt nachher in dem Siegeslied der Deborah: Die Wege waren verlassen und die da auf Straßen gehen sollten, die wanderten auf ungebahnten Wegen. Man konnte überhaupt nicht mehr riskieren, über die Straße zu gehen. Man konnte nur noch Schleichwege laufen, aus Angst vor der Willkür Siseras und seiner Soldaten. Und da ist eine Frau, die nicht sagt, ach, wir leben in schweren Zeiten. Was war denn mit den anderen Gläubigen? Ich glaube, die suchen nur Seelentrost in ihren Stübchen. Die Deborah war eine Frau, die von Gott weiß und deren Wissen von Gott gleichzeitig bedeutet, auch ein Jabin, auch ein Sisera untersteht der Macht unseres Gottes. Und wenn die Gläubigen einmal anfangen, die Königsherrschaft Gottes richtig zu begreifen, die über die ganze Welt, über die Naturen, über die Schöpfungen, über die Menschen geht, dann auf einmal entsteht ein neues Denken. Und das ist das Große an dieser Deborah gewesen. Das ist das, was man braucht beim Eignungstest für die Mitarbeit Gottes. Leute, die groß denken von Gott und die diesen Glauben an Gott einmal durchdenken können in den Bezügen unserer Welt. Was heißt denn das für unsere Sorgen, für unsere Ängste, für unsere Probleme, die wir haben? So hat es die Deborah durchgerechnet und durchgedacht, mit Gott rechnen wie mit Zahlen. Das war bei ihr konkret in der Not des Volkes. Nun gab es ja damals viele fromme Leute, ich sagte Ihnen schon, die haben sich zurückgezogen gehabt. Es wird nachher erzählt, als die in dem Siegeslied, als die Deborah sie aufrief, mitzumachen, da blieben die einfach sitzen und sagen, wir können nicht, wir sind zu schwach. Erleben wir das nicht in unseren Tagen? Wenn uns andere aufrufen, für unseren Gott noch einmal Großes zu wagen in diesen Tagen und seine Herrschaft über der Welt zu bezeugen, trotz allem gegenteiligen Reden, trotz alles Unglaubens, trotz aller Gleichgültigkeit, der andere, wir können nicht, wir wissen nicht, wir haben so viel, wir trauen es uns nicht zu. Das Volk Gottes schon damals, auch das ist eine alte Krankheit, war zerfallen in Stammesstreitigkeiten. Das heißt hier nachher im Siegeslied in Kapitel 5, Vers 7, still war es bei den Bauern, ja still Israel. Keiner rührt sich, keiner wagt etwas, keiner denkt, man könne etwas unternehmen. Der Glaube an Gott ist letztlich wirklich nur Ausflucht, Feigheit, man kann nichts wagen. Still war es, bis du, Deborah, aufstandest, bis du aufstandest, eine Mutter in Israel. Eine Frau, die Gott beim Wort nimmt und die Gott glaubt und die Gott traut. Es fällt auf, dass die Deborah vieles auch nicht kann. Das mag sie trösten. Die Deborah hat keine Schlacht geführt. Die Deborah konnte kein Heer leiten. Die Deborah konnte kein Schwert in die Hand nehmen. Ist auch gar nicht der Sinn, dass einer alles können muss. Was macht denn eigentlich die Deborah? Die Deborah ist nur der zündende Funke. Die Deborah ist die, die andere mitreißt. Und sie weiß, da ist der Barak. Und den spricht sie darauf an, du hast doch das Wort Gottes schon lange gehört. Warum bist du eigentlich so ein müder Kerl? Warum wagst du es nicht, Gott zu trauen? Warum unternimmst du nichts? Warum bist du seinem Befehl nicht gehorsam? Das Einzige, was die Deborah kann. Und sie wird eine Heldin, so möchte ich hier sagen, im Glauben. Sie wird eine Säule im Reich Gottes, weil sie ihren Platz, den Gott ihr zuweist, erfüllen kann. Weil sie an ihrem Platz treu ist. Sie müssen nicht alles können. Und reden Sie sich nicht dauernd heraus, ich kann das nicht, ich kann jenes nicht. Dass Gott in unserer Welt noch einmal Aufbrüche schenken will. Dass Gott durch seine Christen heute in der Welt Großes wirken will. Das steht so felsenfest, das hat er so oft gesagt. Es braucht bloß solche Deborah-Frauen, die aufstehen und die anderen mitreisen und sagen, wir wollen anfangen. Ich erinnere euch an die Befehle Gottes, die an euch ergangen sind. Und da geht sie auf den Barak zu und spricht ihn an. Das war mein erster Punkt. Sie ist eine kritische Frau mit festen Prinzipien. Sie nimmt das nicht einfach hin, dass es so üble Zustände sind. Sie setzt sich damit auseinander. Sie will Neues machen für ihren Gott. Und sie kämpft dagegen mit den Prinzipien ihres Glaubens. Das Zweite, was man braucht beim Eignungstest für Gott. Die Deborah ist gegen Protzen. Als Mann darf ich es mal aussprechen. Wenn wir Männer Kinder gebären müssen, ist ja unvorstellbar, aber wir würden nach jeder Entbindung ein Denkmal bauen lassen, wahrscheinlich. Was auch Frauen stillschweigen in der Welt leisten, ohne großes Reden. Und wir Männer machen über so viele, so viel lautes Tun. Ich meine manchmal auch, dass ja in unseren Ehen das gar nicht so ist, dass der Mann wirklich führt, sondern der Mann nur das große Wort hat und die Frau im Grunde die Fäden spinnt. Also, und dann, wenn die Frau meint in der Emanzipation, sie müsse das Laute nachmachen, dann wird's falsch. Umgekehrt, die Frau lehrt, die Deborah lehrt den Barak, dass er sich das abgewöhnen soll bei Gott. Das große Geschrei machen, die Männerart. Die Deborah sagt, Barak, du wirst einen großen Sieg tun, aber bitte nicht protzen. Ich weiß, es liegt dir im Blut, aber bei Gott darfst du es nicht tun, sonst geht's nicht. Ja, interessant, dass der Barak, es könnte hier sein, dass wir ihn als eine schwache Figur sehen müssen. Wie er dazu der Deborah sagt, also Deborah, ich gehe nur in den Kampf, wenn du mit mir gehst. Der hängt am Rockzipfel von der Deborah, könnte man sich vorstellen. Und nur wenn du gehst, du hast mich jetzt also dann nochmal ermuntert, dann gehe ich mit. Das wäre eine denkbare Auslegung, ich möchte es Ihnen überlassen. Eine andere Form der Auslegung wäre natürlich an dieser Stelle auch, dass der Barak sagt, Gott verteilt die Gewichte verschieden. Du bist die Prophetin und ich bin der Kämpfer. Und wir beide müssen miteinander gehen. Wenn einer es allein macht, geht es nicht und misslingt. Und hier wird ein Grundgesetz des Reiches Gottes sichtbar. Man kann etwas nicht allein machen. Die Ordnung unserer Kirchengemeinden leiden nicht daran, dass der Pfarrer überschafft ist. Es tut uns gut, wenn wir was schaffen. Das ist nicht die Not beim Ein-Mann-System, sondern dass die Gaben einer Gemeinde verkümmern, dass eine Gemeinde gar nicht mehr die Vielfalt darstellen kann, weil man nicht miteinander arbeitet. Ganz selbstverständlich, und mir leuchtet diese Auslegung hier ein, wie der Barak zu der Deborah sagt, du musst mitgehen, allein mache ich es nicht. Einzelgänger können im Reich Gottes nichts ausrichten. Wenn, dann wir miteinander. Wir bilden eine Zweierschaft. Und dann holen wir noch andere dazu. Wir holen die 10.000 von den Bergen und mit denen zusammen wollen wir es machen. Merkwürdig, eine Frau ist der zündende Funke, aber sie nimmt andere mit. Und mit dem anderen, dann werden andere wieder mitgerissen. So entstehen Bewegungen im Reich Gottes. Man braucht andere dazu, man muss es miteinander wirken. Und deshalb hat das Protzen so wenig Sinn, weil es ja letztlich nicht aus unserer Kraft zum Schluss errungen wird, sondern die Deborah weist den Barak noch darauf hin, der Herr hat sie in deine Hand gegeben. Wir können die Schlachten nicht schlagen, sondern ob Gott uns Dinge in die Hand gibt. Sie können in ihrem Leben jahrelang um Dinge kämpfen und ringen und Gott gibt sie ihnen nicht und sie erreichen sie nicht. Und sie können drum beten und wenn Gott es will, gibt er sie ihnen und sie können es in einem Tag haben, wenn Gott ihnen die Türen öffnet. Der Herr hat sie in die Hand gegeben. Das sind doch keine Kraftleistungen, wenn wir heute Missionsunternehmungen beginnen, wenn wir Diakonie treiben wollen, wenn wir Taten der Liebe setzen wollen, wenn wir Gemeinschaft gründen wollen. Ob es der Herr uns gibt, darauf kommt es an, ob wir Gemeinschaft bilden, ob wir dann mit anderen zusammen die Aufgabe erkennen. Deborah sagt, aber bloß nicht protzen. Bloß nicht protzen. Wie viel Siege Gottes können uns nicht geschenkt werden, weil wir zum Schluss unsere eigenen Siege daraus machen. Ich habe Ihnen vorher gesagt, ich hätte Ihnen gerne das Siegeslied der Deborah nachher vorgelesen, wie sie Gott die Ehre gibt. Und wie so oft machen wir, wenn uns Gott Dinge gelingen lässt, wenn Veranstaltungen gelingen, wenn wir anderen Menschen etwas bedeuten dürfen, wenn unser Leben Frucht trägt, wie oft machen wir dann vor uns selber so etwas Großes, Protziges daraus, was wir gemacht hätten. Und Gott muss uns alles wieder zusammenschlagen. Vielleicht müssen wir auch deshalb heute durch eine Zeit so geringer Dinge hindurchgehen, weil uns das Protzen so nahe liegt. Ich habe nichts gegen eine Öffentlichkeitsarbeit, die wir treiben. Aber wenn es nur ein Geschrei wird um unsere Siege und dabei sind es des Herrn Siege, ist es nicht auffallend in unseren Tagen, dass die großen Wunder Gottes und die großen Bewegungen unserer Tage oft bei Gruppen zu finden sind, von denen man vor einem halben Jahr noch keinen Namen kannte. Weil Gott dort den Sieg gibt, wo Menschen auf ihn bauen und mit ihm rechnen wie mit Zahlen. Schwache Leute sind's. Man braucht das für den Eignungstest Gottes, dass man das weiß, nicht protzen. Noch das Letzte. Die Deborah will das Größte. Die Deborah will das Größte. Und wer eignet sich zur Mitarbeit im Reich Gottes? Wir haben jetzt zwei Sachen gehört. Einmal ist es die Deborah als Frau, die kritisch sich mit ihrer gegenwärtigen Lage auseinandersetzt und mit Gottes Herrschaft rechnet, mit den Prinzipien der Herrschaft Gottes. Eine Frau, die nicht protzen will, sondern die weiß, was verachtet ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Das Unedle hat Gott erwählt. Was schwach ist, hat Gott erwählt. So macht Gott seine Siege. Aber jetzt kommt noch das Letzte. Die Deborah will das Größte haben. Sie will nicht nur Großes haben, sie will das Größte haben. Die Deborah können doch sagen, also, ich bin so froh, wenn Gott uns nur ein Stück weit weiterhilft. Sehen Sie, das ist Unglauben. Wenn einer sagt, wir wollen nur etwas ändern, ich bin ja schließlich auch nicht für alles da. Doch, die Deborah ist darin so groß, dass sie vor Gott denkt und sagt, das Größte muss es sein. Es kann nicht sein, dass die alten Abrahamsverheißungen einfach in unserer Generation stecken bleiben. Und wenn wieder Menschen in unserer Welt aufstehen, die die Verheißungen Gottes nehmen und wissen, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, allen Menschen, dann fängt eine Missionsbewegung an, die weltweit ist. Nicht wo geprotzt wird, sondern wo Gottes Wille und sein Heil für die ganze Welt ernst genommen wird. Da wird nicht gesagt, ich möchte nur mit meinem Leben etwas tun. Wenn wir unsere Stadt Stuttgart nehmen, das ist uns doch wichtig, dass in unserer Stadt Stuttgart noch einmal eine Erweckung kommt. Dass durch unser Württemberger Land nochmal eine Erweckung hindurchgeht. Wie soll das denn anders gehen, als dass Menschen anfangen, auf die Verheißungen Gottes zu bauen und anfangen, mit großen Dingen Gottes zu rechnen? und auf diese Ziele hinzuleben und darauf hinzuwirken. Dann darf es keinen kranken Menschen mehr geben, der verzweifelt, weil er nicht die Liebe Gottes weiß. Dann wollen wir die Ziele recht weit stecken. Dann wollen wir darum beten, dass Gott Menschen erweckt und uns Brüder und Schwestern an die Seite stellt, die sich seiner Aufgabe mitverschreiben, so wie ein Barak plötzlich 10.000 herbeiführen kann, weil der Herr die Siege in die Hand gibt. Sie rechnete mit Gott wie mit Zahlen, aber Gott hat immer große Zahlen. Man darf das auch einmal sagen. Das erzählt uns die Bibel. Nun endet die Geschichte ganz grausam. Wie da Jael diesen Nagel nimmt, diesen großen, langen Zimmermannsnagel, wie die den anlügt und wie die den in den Pflock hineintreibt. Sehen Sie, Gott hat den Nagel nicht hineingeschlagen. Machen Sie Gott nicht haftbar an einer Stelle, wo er nicht hingehört. Der Sisera erliegt an den Gesetzen dieser Welt, er kommt in dieser Welt um. Es war nicht mal eine gläubige Frau aus dem Volk Gottes, die das machte. Sondern solche Dinge geschehen in der Welt, dass der eine den anderen so tötet. Da geht sie drin unter. Ich bin auch froh, dass uns Jesus ganz deutlich gemacht hat, dass es nicht unsere Aufgabe sein kann, anderen Menschen Nägel durch die Schläfen zu treiben, sondern mit Liebe anderen Menschen von der Barmherzigkeit Gottes zu erzählen. Und dass wir selbst die Feinde Gottes überwinden dürfen durch Liebe und durch die Macht seines Geistes. Was ist das für eine Siegesbewegung, die da beginnt? Wo Schlachten geschlagen werden, aber nicht mehr mit Waffen und mit Speeren. Sondern die Schlachten gewinnt dann Gott ohne Speere und ohne Macht. Allein durch das Wort des Zeugnisses vom gekreuzigten Jesus, wo Menschen Frieden finden bei ihm. Am Schluss dieses Lobliedes, das Deborah und Barak dann miteinander singen, steht ein Wort, über das man lang meditieren kann. Die ihn aber lieb haben, sollen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Als meine Großmutter starb, hat man das über die Todesanzeige geschrieben. Seitdem ist mir dieses Wort so lieb. Die Sonne ist die Energie dieser Welt. In einer kalten Herbstnacht, wo man frierenden Mantel anzieht, bricht am Morgen die Sonne heraus und noch einmal fängt alles zu leuchten an. Die ganzen Naturprozesse werden durch die Sonnenenergie in Gang gesetzt. Was ist das für eine Lebensmacht? Ohne Sonne wäre alles tot, müsste alles sterben. Und dann singen die Deborah und Barak, im Reich Gottes ist es so, das braucht man als Eignung für ihn. Die Leute, die Gott lieb haben, die strahlen eine Energie aus. Eine solche Energie, die nur mit der Macht der Sonne zu vergleichen ist, das gilt ihnen und ihrem Leben. Wenn sie die Voraussetzungen erfüllen, die Gott haben will, nicht einfach Gott kann jeden brauchen, sondern ihn muss man lieb haben. Und dann strahlt es hinein in die Welt. Und dann geschieht Großes. Und bald 4000 Jahre später reden wir noch von einer Deborah, weil sie Geschichte gemacht hat. Gott will, dass ihr Leben Geschichte macht. Ihr Leben ist zu wichtig. Ihr Leib ist zu kostbar. Ihre Person zu groß, als dass sie einfach nur für sich leben könnten. Gott will sie haben zur Mitarbeit. Sie brauchen die Voraussetzung, die ihn lieb haben, müssen sein, wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Amen.